Hallo, liebe Hörer. Ich habe gerade so eine Ansage bekommen, ich soll mal nicht so uncool wie die letzten paar Male die Begrüßung des Podcasts eröffnen. Aber ich merke, es ist keine Verbesserung. Egal. Seid begrüßt und ich grüße auch meine beiden Co-Hosts, Eva und Horst. Hi.
Hey, hey, hallo, hallo.
Ja, das ist ja nicht so gelungen.
Nee, es ist nicht so gelungen. Ich habe immer Monster die Einführung im Kopf und stehe dann, das ist immer das Schwierige. Also der erste Satz, man denkt immer so, okay, geile Einführung und dann hast du einen riesen Knoten im Kopf und stehst du vor einer Wand. Das ist immer so.
Ja, aber da muss man sich diese Morningshows anhören, wenn sie da so völlig überdreht. Hallo, liebe Schöne, liebe Freunde und bla 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 und so. Finde ich immer total übertrieben. Aber ne? Ja. Das ist so ein bisschen der Cliffhanger für viele. Aber das machst du doch super. Also das klingt doch schon gut. Es gibt andere Podcasts, da ist es
das definitiv. Das ist richtig scheiße, ne?
Ja, richtig scheiße. Nein, Quatsch, Gottes Willen. Ja, wie war eure Woche oder wie waren eure vergangenen Wochen?
Oh,
das ist schon wieder 14 Tage her.
Ich glaube, unspektakulärer als deine, oder? Gregor, ich glaube, Horst hat es für uns alle jetzt so rausgerissen.
Habe ich?
Ja, also dein Strava kann man checken. Da steht was, da ist ordentlich was zu Buche.
Naja, eine Einheit, die jetzt mal aus dem Rahmen gefallen ist, aber okay, du sprichst meine 300-Kilometer-Tour an, die jetzt spontan entstanden ist, aber...
Echt? So spontan?
Ja, also ich habe dann von einer guten Bekannten eine Nachricht bekommen, hast du Bock irgendwie übermorgen 300 Kilometer zu fahren? Und ich verweigere mich ja solchen Aktionen normalerweise, genauso wie mit diesen 100 mal 100 Schwimmen, finde ich auch totaler Blödsinn.
Echt?
Ja, irgendwie schon, aber das ist so meine persönliche Meinung. Und dann dachte ich mir, naja, komm, was soll's. Egal.
Ist ja sonst nichts.
Machst du mal das Ganze mit und ich meine... Ich bin so oft über 200 gefahren und ich habe dann einfach keinen Bock mehr dann ab. 220 macht es dann einfach keinen Spaß. Und aber in guter Gesellschaft, ganz kleine Gruppe, cool. War das eigentlich ganz gut. Und ja, wir sind dann an eurer Hood vorbeigefahren, also erstmal gestartet in meiner Gegend in etwa und dann halt Richtung Wiesbaden über Schierstein ins Rheingau. Total schöne Gegend übrigens.
Und dann, wen sagst du das?
Also war wirklich schön und wir hatten, es war Vatertag, Bombenwetter, kein Wind.
Ja.
Du bist ja nur durchs Land gerollt und war eine schöne Runde und dann halt eine Schleife halt zurück irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben, wo wir da waren, aber es war schön. Und einzigstes Manko waren immer diese großen Ortsdurchfahrten in Wiesbaden.
Ey, du bist ja auch voll mitten durch Wiesbaden durchgefahren, habe ich gesehen.
Ja. Gäbe es andere Möglichkeiten, weil ich hätte so eine Komoot-Planung und das war so der Vorschlag. Also ich habe die nicht gemacht, aber die hatte ich mir so dann auch.
Ja gut, wenn man selbst Wiesbadener ist, dann kennt man natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber wenn du nicht weißt, ich weiß auch nie, wenn ich durch Darmstadt fahre, bei Horst, da denke ich auch immer, oh, wo fahre ich denn jetzt gerade wieder lang? Der nimmt ganz andere Routen.
Aber du bist dann die eiserne Hand hoch, ne?
Kann sein. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind dann auch diese Platte nochmal hochgefahren oder runtergefahren. Ach, keine Ahnung.
So genau habe ich
es mir waren irgendwie 2.500 Höhenmeter auf 305 Kilometer. Das war eher so ein welliges Fahren. Das fühlt sich dann auf der langen Strecke dann eher wie flaches Rollen an. Aber ein paar scharfe Anstiege waren drin. Und ich muss nur sagen, bei euch gibt es, ich sage immer bei euch, weil ist es bei euch? Keine Ahnung. Wir sind ja ungefähr nochmal 30 Kilometer weiter weggefahren, aber verkehrstechnisch war schon, was Motorradfahrer angeht, relativ viel los.
Boah, ja, voll.
Ja. Also gerade Motorradfahrrad, also da kommen viele aus dem Raum so Frankfurt oder auch von euch, ne, die halt auch mal andere Strecken testen wollen. Und auch gerade dieses Wispertal, was bei uns ist, da fahren wir an so Tagen, so Vatertag, also generell Feiertagen, da fahren wir meist gar nicht, weil da sind wirklich auch Kolonnen unterwegs.
Gerade so A-Straße und Wispertal, das sind wunderschöne Straßen, also so auch neben dem Bach und fährst so das Tal entlang und eigentlich richtig geil, aber halt klar, wenn Sonne ist dann, und irgendwie Feiertag, aber dann hast du da diese Knatterkolonnen.
Ja, und da lehne ich mich immer weit aus dem Fenster, aber ich wäre ja wirklich dafür, für ein Sonntags- oder Feiertagsfahrverbot für Motorradfahrer. Das naja, würde gut, das also deutlich ich kann, ja. verbessern, die ganze Situation.
Also ich kann das schon so verstehen, weil da gibt es echt geile Straßen. Mir fällt ein Ding ein, dieser sogenannte Pressberg.
Ah ja, genau.
Den sind wir hochgefahren und dann halt runter und die Abfahrt war mega. Die war lang. Das waren so leichte Serpentinen.
Ja.
Super guter Asphalt.
Das ist ganz neu gemacht.
Ja, okay. Mhm. Und da war halt natürlich mit Motorradfahren doch viel los.
Ja, stimmt, du hast mich das Wispertal runtergefahren, glaube ich. Ja.
Ja. Und sind wir so an so einem Biker-Treff vorbeigefahren, haben wir schnell nochmal Käsekuchen auf die Hand, also nicht lang irgendwie da stehen geblieben. Aber es war gut, nee, war schön. Und ich nehme mir ja vor, einmal die Woche irgendwo hinzufahren. Und das war jetzt hier das Häkchen an Rheingau. Und mal schauen, was nächste Woche ansteht. Aber ich habe ja dann festgestellt, oder du hast mir ja den Kommentar ja noch geschickt, Eva, dass ja 300 ist ja irgendwie an dem Tag überall ist ja Programm gewesen. Ja. Und ich hab auch gesehen, Verena Walter, Profi-Triathletin, ist auch 350 durch ins Sauerland gefahren mit 4400 Höhenmetern.
Ja, ja.
Unfassbar. Und einem recht passablen Schnitt. Und das Allerkrasseste war dann halt so ein Sportkollege bei mir aus dem Darmstädter Raum, der ist sagenhafte 500 Kilometer an dem Tag gefahren. Aber okay, das müssen die Leute wissen. Also bei mir war, ich steige dann mental nach 250 aus und dann der Rest war dann nur noch dunkel bei mir.
Ja, und das ist ja schon lang, ey, du hast es ja am Anfang gesagt, als du noch ehrlich warst, hast gesagt, sowas macht doch keinen Spaß. Ey, sorry, so ist es doch. Ganz ehrlich, ne, egal was ich mache, nach 8 Stunden.
Tut einfach mal alles weh.
Da kannst du sonst was machen, das macht keinen Spaß.
Aber
absolut.
Also ich habe auch eine Swift-Freundin, die wohnt oder kommt aus Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart und die hat wohl Familie oder was besucht bei Münster. Mhm. Das waren auch 500.
Wow.
Und die ist das auch komplett alleine gefahren und ist aber dann auch nicht die einfache, in Anführungszeichen, Route gefahren, also flach, sondern auch mit ordentlich Höhenmetern. Und die ist nachts um 2 Uhr losgefahren. Mhm. Also, boah, also was manche Leute doch gerade so machen, ne?
Mhm. Ja, also ich meine, wenn du halbwegs fit bist, ist es ja keine Frage der Fitness oder der Form. Es ist einfach nur die Frage, ob du dann mit Nackenweh und offenem Gesäß nach Hause kommen willst. Aber klar, das sind diese Epic Rides, die man vielleicht einmal gemacht haben muss. Kann ja jeder für sich entscheiden.
Ja. Spricht der Pavian Horst.
Aber ja, genau. Aber ich habe mir auch 20 Jahre Zeit gelassen, Greg. So ist es ja nicht.
So. Naja, so 200 habe ich ja schon einige im Gepäck. Aber sag mal, wie viele Pausen machst du da so?
Naja, wir haben geplant 3 Pausen. Das waren 100, dann aber
200, 300 oder was?
Ja, alle 100. Also so.
Also 2 Pausen, weil 300 ist der Schluss.
Ja, wir hatten 3-mal defekt.
Oh.
Das war das Problem. Ja, das war irgendwie Schleicher in einem.
Oh, das blöd.
Ja, da kamst du irgendwie, da hatten wir echt Schiss gehabt, dass wir das noch durchbringen, aber 3 kurze Pausen oder 1 kurze, 2 mittellange, aber es war okay. Also man darf die Pausen echt nicht lang halten, muss wirklich kurz.
Das ist das Ding, ne? Du musst halt voll stressen, das ist ja schon bei 200 Kilometern so.
Ja, das finde ich irgendwie, bei 200 noch nicht mal so, aber das finde ich irgendwie schade, dass man da nicht wirklich so entspannt oder wenn man halt auch nicht noch irgendwie Licht oder sowas mitnehmen möchte und dann, ja.
Ja. Aber gut, Greg, du hattest aber auch so ein paar Sachen vor, oder?
Ja, bei mir ist ja quasi ein komplettes Kontraprogramm. Die werden ja auch einige mitgenommen haben. Ich mache ja quasi die Personal Best Challenge, die ja von Nicky Bock, also Pushing Limits und TCC, so ins Leben gerufen wurde, mache ich ja mit. Und ich habe für mich die 5 Kilometer ausgewählt. Also 5 Kilometer mal reinlaufen, also so was komplett Gegenteiliges, mal wieder. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schnell werden. Und mein Ziel ist es, wo ich sagen muss, ey, das war jetzt extrem selbstbewusst, die 15-Minuten-Marke mal wieder zu knacken. Weil das wäre schon cool, ne? So einmal wieder eine 14 vorne zu stehen haben.
Hast du mal eine reinen Lauf 5 Kilometer Zeit?
Ja, das ist halt immer das Problem, ne? Also man macht die Tests halt, wenn dann irgendwie im Nachwuchsbereich irgendwie auf der Bahn bei irgendwelchen Abtestungen und danach nie wieder. Das geht ja irgendwie allen so. Und
hast du mal eine Zeit? Also oder hast du eine aus dem Triathlon, wo du weißt, was du da als?
Ja gut, aus dem Triathlon ist irgendwie, glaube irgendwas so 14:40 oder sowas.
Nicht schneller?
Nee.
1440?
Ja. Also das ist halt die Frage, man weiß aber nicht so richtig hundertprozentig, da weiß ich nicht, wie lang das jetzt genau war. Mhm. Das ist jetzt Spekulation. Wenn ich das spekulieren müsste, dann hätte ich geschätzt, dass ich so in der Lage war, so Richtung an die 14 Minuten ranzulaufen. Mhm. Ich denke mal so Richtung 14:10, das wäre so, oder auf jeden Fall unter 14:20, das ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Und dann ist halt Spekulation, was da möglich gewesen wäre. Aber meine letzte richtig getestete Zeit, das habe ich im Juniorenalter gemacht.
Ja, okay.
Und das war so eine flache 14:50.
Und warum hat sie jetzt nicht Bock mal, du hättest ja auch 21, also einen Halbmarathon laufen.
Ja, aber das ist irgendwie so lang, finde ich. Das ist irgendwie, ich hatte mal wieder Lust, mal was zu ballern. So Halbmarathon ist wieder, das ist irgendwie so lang und auch so ungenau. 5 Kilometer kann man schon auf der Bahn laufen, da kann man mal wirklich so die Zeiten stoppen und hat es so ganz genau. Mhm. Und Halbmarathon, fünf hat mich mal wieder, weil das machst du halt lange nicht, ne? Auch in Vorbereitung auf Rot und so, machst halt immer so diese langen Schinken, aber mal wieder sowas ganz Kurzes, fand ich gut. Das heißt jetzt.
Aber vielleicht als Inspiration, vielleicht habe ich es in der letzten Folge schon erwähnt, Simon David Müller hatte vor ein paar Wochen mal so einen Link gepostet von diesem Bowerman Track Club und da gibt es so eine Videoserie, da sind glaube ich 3 Leute aus diesem Club 5 Kilometer unter der Olympianorm gelaufen und es war halt ziemlich geil, die haben sich dann quasi gegenseitig gepusht, haben dann das als Event ausgerichtet, damit es auch offiziell war und sind dann alle so um die, ich glaube, der langsamste war 13:02 oder so. Mhm. aber ist richtig geil gemacht von den Interviews her. Also kann ich dir mal empfehlen, wenn du da mal reinschauen willst, musst du mal googeln. Bowerman Track Club 5K Trials.
Irgendwie aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ne? Ich habe ist ja so das erste Mal, dass ich auch wieder so Tempoläufe in die Richtung mache, um halt eine 5 Kilometer Bestzeit zu verbessern. Und ich war eigentlich relativ überrascht, wie gut es erstmal wieder so startet. Also ich konnte relativ schnell so in Intervalle so in knapp Wettkampf-Pace laufen, etwas drüber. Also ich sag mal so 305er Tempo. Aber so Intervalle so drunter zu laufen, also so auch mal deutlich unter 3 Minuten Tempo, das fällt mir noch sehr, sehr schwer. Es war jetzt auch erst die 3. Woche, aber es fällt mir immer noch ziemlich schwer. Und man unterschätzt es und ich habe jetzt auch letztens denn, da ist ja Simon Müller nämlich mit dem Fabian Fiedler, der ja früher auch bei Trimac war, gelaufen und sind einige, ich glaube so 12 500er auch so in 1:30er Tempo, also 3 Minuten Tempo auf 1000 gelaufen und
richtig viele, ne?
Ja, also wirklich einige, ich glaube der Simon sogar 18 oder so, ne? Und das ist so etwas, das man verlernt es wertzuschätzen, so. Also irgendwann registriert man es und schaut es, oder mir geht es so, schaut auf Strava, schaut sich irgendwann in welche Intervalle an und hinterfragt es gar nicht mehr so. Und jetzt, wo man es halt selbst wieder macht, denke ich mir so, boah, krass, das ist eigentlich schon ganz schön gut. Beziehungsweise habe ich dann auch eigene Workouts von mir noch gesehen, 2017, also auch nachdem ich aufgehört habe, aber halt noch deutlich näher an meinem Karriereende dran war. Und da bin ich auch, also so ähnliche Workouts gelaufen und da war halt so 3 Minuten oder drunter war, habe ich gesehen, locker drin. Also auch mit 10 Herzschlägen niedriger als heute. Also sagen wir mal 10 Sekunden schneller, 10 Schläge niedriger.
Ja,
aber auf dem Kilometer. Und das ist halt krass, ne? Also da, ich merke jetzt gerade wirklich so, okay, da hast du echt was verloren so. Und
aber wie soll es denn sein? Guck mal, du hast jetzt vor 3 Wochen mal wieder nach einem Plan angefangen zu trainieren. Und die ganze Zeit war es immer so, du hast ja jetzt nie wirklich aufgehört, Sport zu machen, also du hast ja immer was gemacht. Aber wenn, Gregor ist immer nur gelaufen, also der ist halt losgelaufen und immer eigentlich in so einem, in seinem Wohlfühltempo, so 4:30 oder noch langsamer, 4:45, 5 Minuten. Also wenn ich auch gesagt habe, komm, lauf doch mit oder hol mal Brötchen morgens, wenn ich nicht wollte oder sowas, dann ist er immer mal eine halbe Stunde oder wenn es drauf mal eine Stunde, aber immer in diesem lockeren Tempo, immer. Und jetzt halt seit 3 Wochen gibt es mal wieder
ruhige Brötchen ein bisschen schneller, ja.
Aber die interessante Frage wäre, was bist du denn für eine Weile gelaufen? Welche Länge?
Bisher war so ein Richtung, also so eher so zeitenorientiert, also bis so 1,5 Minuten. Und die letzten Intervalle, die waren so ein Mix. Also es ging von 1200 bis runter auf 200. Also eine zugespitzte Pyramide. Dieses Wochenende, muss ich sagen, habe ich echt so ein bisschen geschwächelt. Heute wären, gestern wären 5x800 und ein paar 200er gewesen. Also so in die Richtung. Also noch Unterdistanz auf jeden Fall, ne? Das ist es halt, ne? Auch selbst in der Unterdistanz gefällt es mir auch einfach noch voll schwer. Das heißt, ich bin noch voll weit entfernt. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, man, oder ich habe es ja selbst an mir gemerkt, ich habe mich früher zu meiner aktiven Zeit drüber geärgert und jetzt geht es mir selbst so, man unterschätzt die Intensität und die Geschwindigkeit. Man, also, wenn man das auch bei anderen sieht, was die für einen Effort machen, denn so 300 Kilometer sieht man und denkt halt so, boah, krass, Alter, oh, und sie ist 500 Kilometer gefahren, oh, ne? Mhm. Aber so, wenn irgendjemand so so Tempoläufe postet und halt da irgendwelche krassen Zeiten macht, das
ja,
ist so, man...
und auch zum Teil, wenn derjenige mal das ganze Workout, also du bist ja auch so, du läufst los, du läufst dich ein, du machst noch ein paar Steigerungen, du machst dann die Intervalle, klar, die stoppst du einzeln raus, aber du lädst eine komplette Einheit hoch quasi. Also dann sind's, du bist halt vielleicht 4 Kilometer schnell gelaufen, aber du lädst eine 12-Kilometer-Einheit hoch und die ist natürlich dann ist es ein Schnitt von immer noch, was weiß ich, 4,50. Mhm. Aber da drin ist halt richtig Intensität und richtig Schnelligkeit drin. Und auf den ersten Blick, wenn du das halt nicht so, dann denkst du so, na okay, ja, nett, ne? Und wer halt aber auch mal weiß, was ein 3-Minuten-Pace ist oder drunter, oder wenn du es mal selbst jetzt wieder gelaufen bist, dann merkst du erstmal, oh, wie krass das ist, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, der Leg Turnover ist ein ganz anderer wie bei 4:30 und alles, was da in diese Sub-3-Minuten geht, das ist halt richtig schnell von der Bewegungsfrequenz.
Ja.
Ist einfach eine neue Situation, beziehungsweise eine Situation, die du jetzt erstmal wieder erfahren musst. Deswegen sind halt auch diese, vor allem auch diese kurzen Intervalle auch extrem, finde ich, wertvoll, weil man da so ein bisschen wieder lernt, schnell seine Beine zu bewegen.
Ja, Motorik, ne?
Ja, aber man muss halt sagen, selbst ein 3-Minuten-Tempo ist ja nicht schnell.
Sagen wir jetzt, schneller geht immer, gell?
Schneller geht immer, ne? Also,
ey, Richard Murray.
Richard hat ja auch seinen Lauf gemacht.
Mhm.
Und also, dass er unter die 14 Minuten kommt, das, oder dass er sich das zumindest vornimmt. Im Video hat man ja auch gesehen, da hat er ja im Voraus mit dem, der die auf dem Rad die Pace gemacht hat, das ist noch so abgesprochen. Rachels Vater höchstwahrscheinlich, hat dann auch so die 2:45 abgesprochen. Das war ja klar, ne? Aber das war schon, ja, so zwischendrin, auch so ganz alleine, klar, mit einem Führungsfahrrad, aber
lass mal die Katze aus dem Sack. Was ist er gelaufen?
13:37, ne?
Ja.
Wow, das ist krass. Also, ich habe nur diese Strava-Einheit gesehen und dachte mir, weil er hatte so kommentiert, windig und auch nicht so ganz so einfach zu laufen, weil der ist ja dann auch über Bordsteine gerannt halt durch Fußgängerzonen, durch an Autos vorbei, also mitten durch den Verkehr teilweise.
In den Niederlanden war nicht so viel los.
Ja, aber das Video, was er da gepostet hat, das war schon krass, weil das ist jetzt eine andere Situation wie irgendwie 5 Kilometer auf der Bahn oder auf so einer abgesperrten Strecke ohne Pacemaker, einfach nur er und die Zeit quasi. Das ist schon eine Wahnsinnszeit.
Und vor allen Dingen die Splits, ne, sind eine 2:46, 48, 46, 44 und am Ende nochmal letzter Kilometer eine 36.
Krass.
Ja, also und das halt ohne Wettkampf, ohne Gegner, einfach mal so, ne?
Mhm. Ja, gut, aber so, man darf ja nicht vergessen, mir war nicht klar, dass der jetzt so schnell läuft, ich bin auch nicht so an dem dran, aber wenn man sich überlegt, wie der halt zumindest auch in der Bundesliga auf diesen Sprintdistanzen die Leute auf Platz 2 und 3 so abgezogen hat, aber so dominant, dann war das schon klar, dass der halt so einen richtigen Punch hat, ne, was das Laufen angeht.
Und jetzt sieht man das halt auch mal in so Zeiten. Es war ganz lustig, ich habe hier gesehen, ein hessischer Nachwuchsathlet, der Scott McClymont, hat auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, gepostet, dass er ja auch mal wieder eine 5-Kilometer-Challenge, auch mal wieder All-Out gehen wollte. Hat das dann auch hochgeladen. Es war ganz lustig, der ist gelaufen, eine 3:01, eine 5, eine 4, eine 1, eine 1, eine 5 und den letzten in der 3:16 und hat dazu auch selbst so geschrieben, ja, need to improve the last K, though. fand ich auch sehr, sehr interessant auch zu sehen. Also es war ja auch eine super Zeit dann, aber wie es halt dann auch echt, gerade der letzte Kilometer ist halt auch richtig, richtig tough und da am Ende zählt's, ne? Und da hat Rich halt auch mal, der ist halt einfach Weltklasse, ne?
Aber man muss ja eigentlich festhalten, es ist ja nicht nur Rich. Inzwischen deutet es ja an, also der Hayden Wild ist dann dieses Jahr nun auch schon unter 14 Minuten gelaufen, deutlich unter 14 Minuten. Ich glaube auch unter 13,50. Dass ein dass ein Alexis es kann, ist total klar. Ja. Dass Mario Mola das kann, der ist ja eigentlich schon in Hamburg unter 14 Minuten gelaufen. Dass er ja, das flach können wird.
Sagen aber auch die Kritiker wieder, Hamburg, die Strecke.
Ja gut, denn die 20 Meter geschenkt ja. halt, ne? Aber der wird wahrscheinlich nicht groß langsamer laufen. Also da fallen ja mehrere, umso mehr Namen fallen ja ein. Ne? Ein Vincent Louis wird auch nicht viel langsamer laufen und so. Ein Jacob Burfissel muss ja auch irgendwie mithalten, wenn er da Rennen gewinnt. Also man muss ja wirklich sagen, da fallen ja nach und nach wirklich ganz schnell so 10 Namen ein, sofort, ohne jetzt groß nachzudenken. Und da muss man ja schon sagen, okay, also wenn man da hin möchte, dann ist eigentlich, weil man redet immer so, ne, auch so, ja, unter 15 Minuten. Aber eigentlich muss man davon reden, nein, also es muss eigentlich bis Mitte 20, muss es läuferisch Richtung Sub 14 gehen. Das ist so, das muss eigentlich so das Ziel sein. Und das ist, ja.
Ja, Wahnsinn. Und wenn man jetzt als Vergleich sieht, weil Jakob Ingebrigtsen, der norwegische Mittelstreckenläufer, Mittelstrecke, wenn man 1,5 und 3000 Meter läuft, hat ja auch so ein Event veranstaltet, um den Nationalrekord 5 Kilometer Straße zu brechen. Und das hat er auch geschafft, hatte auch Pacemaker oder Mitstreiter, sein Bruder war dabei und noch so zwei, drei Athleten habe ich gesehen. Und der war lediglich, sage ich jetzt mal, 10 Sekunden, wenn überhaupt, oder 8 Sekunden schneller wie Richard Murray. Und das auf einer wirklich abgesteckten Strecke mit Pacemakern, mit Zuschauern. Das wurde ja medial so ein bisschen aufgearbeitet auch. Gab eine Übertragung. Und das zeigt schon so die Wertigkeit von dem 5-Kilometer-Test vom Murray. Also das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Also das ist schon krass, wenn man sich das so sieht. Und wenn man dann noch überlegt oder das hochspinnt, wenn sich jetzt, ich meine, das ist alles hypothetisch, aber der sich jetzt mal rein theoretisch nur aufs Laufen konzentrieren würde, vielleicht ein bisschen leichter werden würde, ja, dann was stimmt, da noch alles drin wäre. Der sieht
aus, ne?
Ja, also der auch ist
auf ziemlich dem Video, denkst du dir so,
holig.
Ja.
Also. Aber das sieht halt da auch immer nur so aus eigentlich. Das muss ich ja auch so immer sagen, wenn man neben jemandem steht in live und wenn man diese Videos sieht, dann sind das auch wie zwei unterschiedliche Menschen. Also, aber gut, Richard, der ist halt, wie du auch sagst, du hast so bullig, also so ein bisschen, der ist schon, der hat Muskeln, ne?
Ja. Aber habt ihr mal gesehen, was der im Vorfeld so trainiert hat? Also ich verfolge das jetzt nicht so, aber so, was der in den letzten Wochen ein Intervalltraining gemacht hat in der Vorbereitung zu seinem 5-Kilometer-Test oder habt ihr das?
Nee, so ganz genau habe ich es nicht verfolgt. Also er hat Radumfang etwas runtergesetzt und mehr Speed-Workout gemacht, aber...
Aber gut, der hatte ja eine Ruhewoche auch davor. Also
ja, also er hatte schon so leicht vorbereitet, das auf jeden Fall etwas angepasst.
Und man muss halt aber auch sagen, wir kennen ja Richard noch von der Joel Filial, von der GFT-Crew-Zeit und da, das vergesse ich halt nie, also wie viel die anderen mehr trainiert haben, so generell, als Richard, ne? Also Richard hat so viel weniger Umfang allein gemacht, das war schon immer so herausragend auch irgendwo. Also wenn hat er Speed gemacht und dann hat er wieder gefühlt zwei Tage nichts gemacht.
Wobei er jetzt aber mit einem Louis de la Haye jetzt auch deutlich mehr Umfang umgestellt hat. Ja. Mit dem Ziel, dass er halt auch mal eine olympische Distanz gewinnt. Weil vorher war es ja doch sehr ungleichmäßig verteilt. Da war er auf der Sprintdistanz ja schon ziemlich
deutlich besser als
auf der olympischen. Das stimmt. Und das hat er ja auch geschafft, wo er den Leeds, glaube ich, war das gewonnen hat.
Ja.
Aber ich habe nur so ein Interview gehört von ihm und da hat er gemeint, der wäre irgendwie als Jugendlicher oder als Junior, da ist er glaube ich nur gelaufen und da wäre bei seinen ersten Läufen, seinen ersten 5-Kilometer-Lauf auch schon eine 14er Zeit gelaufen.
Ja, ich glaube, der war da ziemlich schnell bei der Sache. Der hat ja vorher, war ja Rugby-Spieler.
Ja.
Aber nach eigener Aussage zu aggressiv für Rugby. Nee, aber er war ja total früh dann auch im Duathlon ja voll aktiv. Dann war er irgendwie so Junioren-Duathlon-Weltmeister. Und das allererste Mal habe ich ihn gesehen 2008 in Vancouver. Da ist er Junior, ich war damals U23 und er ist Junior gestartet. Und das weiß ich noch, da war so das Feld der Junioren ungefähr schon an der zweiten Boje. Und dann gab es so einen Nachzügler, der war so ganz, also wirklich so ganz alleine an der ersten Boje noch, also weit, weit, weit abgeschlagen. Und ich stand da zusammen mit Nils Frommhold und der heutigen Frau, heutige Sarah Frommhold. Und da hatte die Sarah etwas schnippisch gesagt, so, ja, okay, der da hinten, der kann eigentlich, also der braucht eigentlich nicht mehr aufs Rad steigen, der kann eigentlich einpacken. Und und es hat aber, wie es halt so kommt, sein damaliger Trainer, der dann auch ein paar Brocken Deutsch konnte, der stand halt neben uns. Und er hat gesagt so, ja, hier, das ist der Richard Murray und so, aber der kann halt richtig gut laufen, der ist halt Duathlon-Weltmeister geworden, da und da und ja. Aber gut, er ist immer noch nicht einer der Top-Schwimmer, aber hat auf jeden Fall da deutlich, deutlich aufgeholt. Aber laufen war er schon immer.
Wir müssen noch mal Rachel auch ansprechen, also seine Frau, weil die ist auch 5 Kilometer gelaufen.
Ach ja.
Von der gibt's allerdings keine, oder ich habe jetzt auch bei Strava nicht nochmal genauer nachgeguckt, aber es gibt auf jeden Fall kein Video und sonst was. Und es wurde jetzt nicht so Social-Media-technisch etwas ausgeschlachtet, sondern da war dann einfach die Zeit, okay, und Rachel läuft eine 16:25. Und wenn man das aber mal einordnet, muss man sagen, boah, auch Wahnsinn, ne? Richtig stark. Oder wie würdet
das,
ihr
das? Ja, sagen? Das ist richtig stark, aber
richtig stark? Und nicht weiter?
Ich kann, aber ist, ja, es ist auf jeden Fall stark, aber es ist jetzt kein Vergleich zu den Top-ITU Läuferinnen, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Laufen die nicht irgendwie auch unter, also weit unter 16 Minuten?
Naja, also wir hatten mal darüber gesprochen, das war zu Anfang des Jahres, wo Gwen eine 5000 Meter gelaufen ist, auf der Bahn, ne? Das war...
Ja. Ja.
Und da ist sie die auf der Bahn 15:47 gelaufen. Ne? Also Gwen, die jetzt nur noch Läuferin ist.
Ja. Aber ist sie das nicht auch schon, deswegen, ist sie das nicht auch schon so vorher gelaufen als Triathletin?
Sie ist sogar zwei Jahre vorher, vor diesem Wettkampf, schon mal eine 15:15 gelaufen.
Ja, siehst du?
Wo noch nicht ihre OP an der Ferse und das Ganze war. Aber ich meine nur mal so generell, ne?
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, bei Rachel geht es ein bisschen unter, weil ich glaube, das laufen einige ITU-Frauen. Also ganz klar. Also das ist auch so etwas, was...
Einfach mal so aus der Kalten raus.
Klar.
So will ich das jetzt einordnen.
Bei Richard ist es natürlich, weil es so eine Sub 14, weil er irgendwie jetzt auch in der Wahrnehmung der Leute so eine Mauer fällt, sag ich mal. Und wenn sie jetzt in 15:55 gelaufen wäre, ich glaube, das wäre halt, das wäre vielleicht, also, ne, das wäre so, ich glaube, 14:25 ist, also würde ich jetzt vielen zutrauen, dass die das jetzt laufen, ohne zu bestreiten, dass das natürlich eine Top-Zeit ist.
Nur guck mal, wie lange wir jetzt schon über Männer und Personal Bests und was weiß ich und irgendwelche Corona-Wettkämpfe quasi hier reden. Also von Frauen kommt gerade ziemlich wenig, finde ich. Oder die scheinen irgendwie eine andere Art von Motivation zu haben. Die brauchen jetzt nicht Hashtag PB-Day oder dass sie mir fallen da jetzt wenige ein, die sich da über sowas motivieren.
Ja, aber das ist, glaube ich, eine Typsache. Ich denke mal, Männer sind ja oftmals irgendwie so getrieben von Konkurrenzgedanken. Das fällt jetzt weg, weil keine Wettkämpfe da sind. Und deshalb gibt es jetzt einfach diese Epic Rides oder irgendwelche Wettkämpfe, die man so auslobt. Und denke bei den Frauen. Jetzt hätte ich fast gesagt, wie Andreas Rehl bei den Mädels. Aber bei den Frauen.
Mädchen.
Ach so, okay.
Mädchen und Wettkämpfe ist halt nicht so, ja.
Ja, da stehen einfach andere Ziele im Vordergrund. Aber Eva, das kannst du doch am besten erklären.
Nee, ich weiß nicht. Es ist mir nur so gekommen, dass mir jetzt einfach quasi nur so, wie heißt sie, Lucy Charles Barclay fällt mir ein, die gerade viel so gerade auch auf Swift sich misst und da auch viel hochlädt und einige Wettkämpfe halt virtuell so macht. Und da fällt mir noch Paula Findlay ein, die sich über diverse Strava-Coms versucht zu messen. Gut, ich habe natürlich, kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive so sagen.
Ja, ist alles Bubble natürlich, aber...
Ich folge ja auch nur einer gewissen Bubble, genau. Aber bei Frauen gibt es nicht so viele, die jetzt ständig irgendwelchen besonderen Sachen so machen müssen oder...
Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen anders verlagert. Also entweder machen halt Frauen auch solche Sachen, so eine Long Rides, sowas machen sie, würde ich schon sagen. Also,
ja, aber du kriegst das jetzt nicht so krass mit. Postet jetzt Flora Duffy dauernd, oh, jetzt macht sie mal, die könnt ihr auch mal einen 5 Kilometer.
Ja, das schon machen sie ja weniger. So. Was die eher machen, ist eher so, sich auf Social Media eher so ein Bild setzen, oder? Also als erstes fällt mir halt so eine Laura Philipp ein, die halt dann so Workouts mitmachen.
Weil die trainieren ja nicht weniger, oder die machen ja
auch. Ja.
Also die sind ja auch total straight jetzt in ihren Workouts, in ihren Sachen, aber, ja. aber irgendwie auf eine andere Art und Weise, finde ich.
Ja, also die Motivation, weiß ich nicht, scheint eventuell eine leicht andere zu sein als bei Männern
das
irgendwo.
Ist, ich denke irgendwo, ich finde, es ist mehr bei den Frauen wohl eine sehr viel intrinsischere und Männer brauchen den extrinsischen Reiz eines Wettkampfs oder eines Gegners oder einer Zeit oder sowas. Anscheinend mehr, könnte ich jetzt, ist eine Mutmaßung, ne? Aber wie gesagt, es ist ja auch nur aus meiner kleinen Welt überlegt, so.
Ja, das macht aber schon irgendwo Sinn. Also, wir so, also das nächste Projekt auf alle Fälle, wieder was Episches, das habe ich mir schon vorgenommen.
Was Episches?
Aber wirklich episch. Aber Radfahren kannst du mich nicht mehr catchen. Das Thema ist jetzt erledigt.
So eine richtige Männersache.
Okay, ja, was?
Ja, aber doch, so ein Everesting würde ich mir machen. Aber nur für mich und einfach
nur so
mal.
Nur alleine und ganz ruhig.
Ey, ja, aber das machen doch Frauen auch, oder?
Auch nicht viele.
Auch nicht viele.
Also gerade mein Swift-Teammate Claudia Baring aus Amerika ist jetzt gerade on Swift. Man kann sie auch, Claudia Swift auf Twitch, kann ihr live zuschauen. Ich bin auch schon vor ein paar Mal im Stream gewesen. Die macht jetzt Everesting, virtual. Aber da fallen mir jetzt so viele andere nicht ein.
Ja, aber Everesting auf Swift finde ich so ein bisschen witzlos. Also, wir hatten es. Ja, ich finde, das muss man schon dann irgendwo draußen machen, weil du brauchst schon irgendwie diese Auseinandersetzung mit dem Wetter und auch vor allem mit den Abfahrten. Berg. Und also, das ist einfach zu einfach, wenn du einfach dann nur auf Swift dann, ja, fährst du gerade Mount Swift runter und oder wie das Ding auch heißt und lässt die Beine hängen. Und dann drehst du wieder um und dann fährst du wieder hoch mit dem erhöhten Widerstand. Aber eigentlich fährst du die ganze Zeit auf der Stelle. Das ist so irgendwie so ein bisschen witzlos. Aber da gab es jetzt letzte Woche auch was Interessantes. Wir hatten es ja auch schon mal von dem Phil Gaiman, diesem ehemaligen Radprofi. Und der hatte ja diesen Everesting-Weltrekord geknackt. Der ist diese 8.800 Meter unter 8 Stunden gefahren. Mhm. Hatte, glaube ich, Normalized Power 304 Watt oder so.
Boah, brutal.
Also richtig krass, da in den Hollywood Hills in Kalifornien.
Ja.
Und da macht er immer auch coole Videos. Und das Krasse war dann, 2 Tage später hat der Mountainbike-National-Champion in Colorado, ein Profi, aber ganz junger Athlet, seinen Rekord nochmal geknackt um weitere 10 Minuten. Und er hat noch nicht mal sein Video fertig geschnitten über sein Everesting, dass er schon ein bisschen Hals hat. Aber der nimmt jetzt Sport. Ich habe ich jetzt auch gesehen. Also mega krass. Und ich meine, unter 8 Stunden. Und ich glaube, der Mountainbiker ist, glaube ich, echt bei 47 gelandet oder so. Aber das ist schon verrückt. Ja.
Was hältst du denn von 300 Kilometer mit 300 Watt?
Das muss man aber erstmal fahren können.
Kann man das überhaupt fahren? Das ist die andere Frage.
Oder das muss, hat er diese Woche probiert, aber er musste es leider abbrechen. Weil er
wer?
Der Leon Echtermann, ein Kumpel von mir, auch so ein Radprofi. Mhm. Maloja Pushbiker in dem Team ist er. Und der wollte 300 Kilometer mit 300 Watt fahren. Und er muss jetzt noch einen zweiten Versuch machen, also to be continued. Wäre doch auch mal was, Horst, oder?
Nee.
Dann also darfst du halt nicht mehr durch Wiesbaden fahren.
Nee, also A, keine 300 Kilometer und ich bin, glaube ich, diese 300 Kilometer mit 170 Watt gerollt. Ja? Also ich habe das wirklich so entspannt gemacht. Sorry, bin da raus.
Also da ist keine Option.
Aber das ist ja schon schwer, ey. Da musst du die Strecke echt gut aussuchen, ne?
Ja, der ist das war vielleicht so eine 10 Kilometer. Immer hin und zurück, Wendepunkt.
Ach du Scheiße.
Dabei beim Frankfurter Flughafen, irgendwo Mirfalden, da... immer diese B44 oder irgendwie sowas.
Ja.
Und immer auf und ab.
Und er hat es warum ab? Also warum
Platten.
Hat das? Ach, Platten.
Ja. Und dann hat er da, oder irgendwelche technischen Probleme haben es verhindert. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Wir werden es weiter im Auge behalten, was Leon da gegebenenfalls dann noch auf die
Krass, das wäre ja mal fast...
Also 160 ist er schon gefahren gewesen.
160 hat er in 300 Watt?
Ja.
Ja, okay, das kriegen unsere Triathlon-Pros auch noch hin.
Ja, das ist aber 300 Kilometer, du hast ja so einen hohen Kalorienverbrauch.
Ja.
Da, ich glaube, das ist einfach stoffwechseltechnisch den Substratverbrauch einfach auch schwierig umzusetzen, weil irgendwann der Körper ja nicht mehr so absorbieren kann, wie zu Beginn. Ja. Aber gut.
Bin gespannt.
Du kannst ja viel mitschleppen, ne? Also du musst ja nicht unbedingt schnell sein. Du kannst ja 300 Watt treten und 300 Watt treten, aber ohne jetzt so krass auf Aerodynamik oder auf Gewicht zu achten, kannst ja deinen Bollerwagen mitziehen.
Naja, aber 300 Watt oder 300 Kilometer ist auch schon Faris al-Sultan immer gefahren, das weiß ich noch von so legendären Stories über ihn.
Oh,
er hat immer so Camps gemacht in Abu Dhabi und ist dann mit seinen damaligen Teamkollegen, es gab ja früher dieses Abu Dhabi Triathlon Team.
Genau.
Ist der dann wirklich 300 Kilometer durch die Wüste irgendwie straight, eine Richtung hin, eine Richtung zurück und den letzten fressen die Schakale. das hat der auch gemacht und das ist ja auch das Stichwort jetzt, glaube ich. Faris MC ist nicht mehr Bundestrainer.
Ja, der das hat jetzt wieder Zeit für 300 Kilometer Fahrten, ne?
Genau. Wie seht ihr das? Oder wie habt ihr das aufgenommen?
Es war keine Überraschung für mich. Also es wurde ja jetzt im Nachgang auch gesagt, also seine Äußerungen jetzt mit dem ganzen Corona, mit der ganzen Geschichte, haben damit nichts zu tun gehabt. Also sie haben sich ja vorher schon quasi getrennt oder darauf geeinigt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Aber ich fand, das war jetzt keine große Überraschung, dass da kein weiteres Jahr oder zwei zustande kommen.
Ja, ich war ja im Vorfeld mit Bocky darüber im Austausch, weil er mich auch für den Blog gefragt hat und das ging mir genauso. Also meine größte Sorge war auch, das habe ich an Bocky so gesagt, so, oh ey, man weiß ja, wie gerade die Situation ist und hundertprozentig wird es jetzt in der Situation, wie sie nun gerade eingetreten ist, die Leute geben, die sagen so, oh ja, okay, er hat jetzt einmal seine Meinung gesagt und jetzt wird er hier quasi gefeuert direkt und mundtot gemacht und so weiter und so fort. Aber man muss ja sagen, dass Faris eine extrem mutige Besetzung war. Vor allem, das kommt ja noch dazu, Faris sollte ja den Bundestrainerposten in einer komplett neuen Art und Weise besetzen, wie es sie eigentlich ja vorher noch gar nicht gab. Also der Dan, sein Vorgänger, war ja, sag ich mal so, der letzte Trainer, der, ich sag mal, das in klassischer Art und Weise gemacht hat. Der hat nicht alle Nationalkaderathleten trainiert, aber dann doch auf jeden Fall zum Schluss die meisten Nationalkaderathleten. Also er war so in klassischer Weise wirklich ein Bundestrainer, der auch die Trainingssteuerung der Athleten übernommen hat. Und bei Faris war das dann eher in die Richtung, dass er gesagt hat, naja, er soll die organisatorische Planung übernehmen und Aufgabengebiete, die ja voll in die Sportpolitik gehen. Und da muss man auch sagen, da hat ja Faris null Erfahrung gehabt. Also zum einen war ja der ganze ITU-Zirkus etwas komplett Neues für ihn. Er wusste überhaupt nicht, wie es in der WTS vonstatten geht. Also das heißt, er muss sich trainingstechnisch vielleicht etwas neu orientieren, er muss sich mit ganz neuen Leuten auseinandersetzen, mit ganz neuen Wettkampftaktiken, er muss sich mit den ganzen Olympiazyklus und den ganzen Punktesystemen auseinandersetzen, und er kann ja auch auf 0,0 Erfahrung bauen, so. Das war ja schon, also aus meiner Sicht halt schon damals kritisch zu sehen. Der Pluspunkt wäre gewesen, dass man sagt, okay, du hast jemanden von außerhalb, der halt mal wirklich radikal neue Aspekte hineinbringen kann.
Und der mal seine Meinung auch sagt. Dafür hatten wir ja auch so am Anfang...
Naja, stopp. Also das ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel Dan gesagt hat, also und wir reden ja auch von jemandem, der die letzten beiden Hawaii-Sieger coacht. Wenn wir jetzt mal davon gehen, ein Trainer muss Erfolge haben. Aber das ist ja auch öffentlich, dass Gespräche bestanden mit Dan, die Arbeit weiterzuführen. Dan hat gesagt, würde ich schon machen, aber nur unter den und den und den Bedingungen. Diese Bedingungen wurden halt, also warum auch immer, man ist sich nicht einig geworden und somit haben sich die Wege getrennt. So. Mhm. Also haben ja schon Leute vorher ihre Meinung gesagt. Haben gesagt, okay, pass auf, ich sehe das so und so und so und entweder... Wir machen das so oder halt nicht und es wurde halt eben nicht...
Wir wollen es nicht,
so, gut, okay.
Nee, das wollte ich ja gar nicht damit sagen. Dan hat ja klar seine Meinung gesagt und deshalb ist er nicht mehr Bundestrainer gewesen. Weil, die DTU und er dann wohl nicht.
Also ehrlicherweise, mein Eindruck war auch in dem, also zum einen in dem Interview, was wir mit ihm hatten, als auch in dem Interview, wobei es ja nun rauskam, da hat er schon den Job ja schon abgeschrieben gehabt mit Trimark, dass eigentlich nicht wirklich die Motivation da gewesen ist, sich nochmal komplett damit neu auseinanderzusetzen, hineinzudenken und dann auch wirklich querbeet zu gehen. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe ja nun auch ein bisschen interner Wissen und weiß auch, wie der ein oder andere, der noch aktiv ist, so gewisse Sachen sieht. Und bei einigen Aussagen, also habe ich gedacht, okay, das ist eins zu eins, wie ich von Person X aus dem Verband kenne, die Aussage. Und da war nichts neu. Kann man vielleicht auch gar nicht jetzt wirklich ankreiden, weil ich meine, irgendwo muss der Fahrer eine Orientierung herbekommen. Und er hat sich natürlich angehört, was die zu sagen haben. Und es wäre natürlich jetzt mehr Zeit vonnöten gewesen, um halt sich da vielleicht auch eine eigene Meinung und Perspektive zu erarbeiten. Die hat er nun nicht bekommen, aber ich glaube, auf die hat er auch keine Lust gehabt. Also es hat ihn auch nicht mal so ausgefüllt. Also so wie ich es gelesen habe, war jetzt auch die Situation, okay, ich kann jetzt gar keine Wettkämpfe mehr begleiten und er hat von selbst auch gar nicht mehr gesehen, was es doch noch für Aufgaben geben könnte. Und meiner Meinung nach gibt es da noch viele Aufgaben. Also die Entwicklung, die findet statt. So, wir haben internationale Trainingsgruppen, die halt irgendwie ein komplett anderes System trainieren, wie wir es haben. Der Verband steht in der Struktur halt was komplett anderes, muss einen riesigen Spagat hinbekommen von, ich sag mal, Athleten, Junioren bis U23, die irgendwie in einem System hochzuziehen, bis halt Athleten, die halt dann wirklich Spitzenleistung bringen sollen und für die vielleicht eine eigene individualisierte Umgebung besser wäre. Das alles, und da gibt es, glaube ich, viel zu tun, da gibt es viel zu vermitteln, da gibt es ja wirklich auch viel reinzugrätschen und ich habe nie gesehen, dass da was kommt. So, jetzt muss man auch sagen, natürlich, ich bin da jetzt auch nicht drin und ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht ist da auch vieles beschlossen worden. Aber nach dem, was nach außen kommuniziert wurde, habe ich da jetzt keine wirkliche Entwicklung gesehen oder auch keine Motivation. Auf jeden Fall auch nicht von Fares gesehen. Und insofern, irgendwo auch nachvollziehbar, dass er eher gesagt hat, so, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Und dann auch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, okay, dann beenden wir das Ganze.
Ja, es ist halt auch immer mal so die Frage, was macht denn wirklich oder wie bezeichnet man den Posten Bundestrainer und was soll der dann überhaupt machen? Also dann wurde ja auch kritisch, gab es Anmerkungen so, oh, jetzt geht quasi die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft in das Olympiajahr nächstes Jahr ohne Bundestrainer. Oh mein Gott, die müssen alleine nach Tokio fahren und da haben sie keinen Bundestrainer, wo man dann wieder sagen muss, ja, wozu brauchen die dort Fares? Also der ja quasi, das hat er ja selbst auch mal gesagt, der ja überfordert war, so bei WTS-Rennen im Vorstartbereich so, ja, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Weißt du, so wo ein Athlet eigentlich dann weiß, okay, da und da ist das Line-Up und dann brauche ich jemanden, der mir den Neo nochmal zumacht, der mir das und das sagt, der nochmal checkt irgendwie, wo stelle ich mich am besten hin, wie ist die Strömung, pipapo. Und dann steht als allerletztes da Fares und kann diese ganzen Aufgaben überhaupt nicht ausführen, wo ja, klar kann ich von jedem dann ein Heimtrainer dabei sein oder sowas, ne? Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man mal von Ron Schmidt oder so, wenn man den mal, der wüsste ja viel mehr, was Athlet, jetzt Laura Lindemann zum Beispiel, sowas, was die davor braucht oder wie man da ist der Bundestrainer überhaupt nicht gefragt.
Naja, aber ich fände es schon richtig, wenn der das bei Wettkämpfen eine neutrale Person die Betreuung für alle Athleten übernimmt, weil du hast es immer so, wenn quasi der Heimtrainer von einem auf einmal für alle, das sind immer...
Das ist schwierig. Nee, aber ich meine, da war Fares ja eh die falsche Person.
Also naja, Moment. Aber er hat ja die Chance zu lernen gehabt, ne? Also klar, am Anfang wusste er natürlich überhaupt nicht, was er da machen sollte. Aber ich sag mal, das hat im November 2018 angefangen und bis auf jeden Fall jetzt bis 2021, gut, jetzt sind viele Wettkämpfe ausgefallen, aber wäre ein gewisser Lernprozess gewesen. So.
Weiß man und, ja nicht.
Ja, gut.
Wo war er denn jetzt dabei?
Ja, doch, er war ja schon bei Wettkämpfen dabei. Egal, aber setzen wir mal voraus, ich meine, das ist ja kein dummer Junge, sondern es ist eine gewisses Know-how im Triathlon hat er ja auch und das hätte er auf jeden Fall, gerade die Betreuung im Wettkämpfen, das ist etwas, was ich ihm zugetraut hätte.
Natürlich, aber es hat er irgendwie noch nicht...
Aber wichtig wäre auf jeden Fall gewesen, denn so habe ich es verstanden, seine eigentliche Aufgabe hätte er nach Tokio begonnen. So, das war ja für mich so, gerade eine Konzeption zu erarbeiten, über Tokio hinaus.
Ja, langfristig.
Aber dafür wäre es aus meiner Sicht wichtig gewesen, aus Tokio zu lernen. So, das ist auch ein Schritt, der mir nach Rio viel zu wenig also geschehen ist. So, ne, dieser Schritt, es sind viele Köpfe gerollt, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht so, dieses, okay, was sind denn eigentlich Prozesse, die an die Wand gefahren sind und wo müssen wir denn was anpacken? Dafür musst du halt dabei gewesen sein. Und ich denke mal, ich kann den Schritt auch verstehen, dass man sagt, okay, man möchte jetzt keine weitere Person noch vor Olympia einsetzen. Ja. Ist ja auch die Frage, wen nimmt man da und so. Aber idealerweise auch, wenn ich sage, naja, die Person soll eigentlich erst für die Spiele danach wirklich aktiv werden, wäre es eigentlich gar nicht so schlecht. Man hätte jemanden, der quasi schon in Tokio auf jeden Fall so verantwortlich ist, aber dort nur lernen kann und nur gucken kann. Weil ich glaube, allein dieses Dasein und gucken, was passiert denn eigentlich oder wie reagieren denn die Athleten in den letzten Monaten vor den Spielen. Was,
ja, das ist immens wichtig für diese ganze Gruppendynamik und sowas.
Genau, das wäre nicht schlecht.
Und man hat ja quasi auch nach Rio dann schon gesagt, okay, Tokio kommt uns eigentlich noch zu früh für alles. Ne? Wir müssen noch weiter, wir müssen eigentlich bis Paris so denken, weil so schnell, also 4 Jahre sind halt, wie man es jetzt so merkt, die sind vergangen wie im Flug. Und so lange braucht ja auch jemand, um sich dann erstmal da so drauf einzustellen. Also dementsprechend finde ich es halt einfach schade, dass es eigentlich vorbei ist. Aber so wie das Amt, wie er das ausgeführt hat oder sowas, das hat halt einfach dann auch nicht mehr gepasst.
Ja, also klar, also er hat im Prinzip die Lehrphase abgebrochen, aber ich glaube, er hat einfach realisiert, dass das kein Job ist, den er machen möchte. Ja, so, das ist halt, dass es halt wirklich zu wenig Handfestes hat, zu wenig mit dem, wo er sich wahrscheinlich auch wohlfühlt, also mit dem Trainerjob an sich. Und ja, weil an sich hätte ich, also für mich wäre die Arbeit halt so richtig eigentlich nach Tokio losgegangen. Aber Tokio wäre halt schon wichtig gewesen, um zu lernen.
Ja, aber es spricht ein wenig für die Historie der DTU. Vielleicht war das jetzt blödes Timing, aber das gab in der Vergangenheit auch schon öfters mal so Personalwechsel kurz vor den Olympischen Spielen oder so zur Halbzeit in dieser 4-Jahres-Periode. Ja. Und ich meine, das letzte Mal war das vor Rio, dass Ralf Epli als Cheftrainer der DTU 2014 eingesetzt wurde. Mhm. Also nicht als Bundestrainer, sondern als Cheftrainer, der quasi über dem Bundestrainer steht. So eine Funktion als Sportdirektor und Koordinator.
Was im Prinzip jetzt der Bügner ist, ja.
Ja, genau. Und das war auch in den olympischen Jahren davor auch immer so ein bisschen seltsam, dass dann oftmals so gravierende Personalentscheidungen, weil das sind ja jetzt keine Hilfstrainerjobs oder halt so ist keine Zuarbeit, sondern wirklich Position, bei denen wirklich Entscheidungen getroffen werden, die ja eine Konsequenz haben. Und da finde ich, dass das in der Vergangenheit schon öfters der Fall war. Also jetzt, wie gesagt, das mag jetzt blödes Timing sein irgendwie, aber es spricht so ein bisschen für diese Verbandsgeschichte mal, möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Mhm. Ich kenne die Internas halt nicht, aber wenn ich das so sehe, dann fällt mir das auch gerade so ein mit 2014 zum Beispiel.
War Epli 2014 erst? Der war auch, glaube ich, oder 2013 nicht schon? Nee,
ich glaub, also ich habe jetzt hier die Pressemitteilung, dass die war 2013, wurde diese ausgesendet und da steht drin, im kommenden Jahr, also 2014, wird die Deutsche Triathlon Union mit neuen strukturellen Veränderungen auftreten. Also für 2014.
Ja, schon, kam mir auch früher vor. Weil
2013 haben sie wahrscheinlich schon die Weichen gestellt. Also die Mitteilung ist auch von 2013. Oder ich weiß jetzt nicht den Monat, aber das muss gegen Jahresende gewesen sein, vermutlich.
Aber das ist halt so ein generelles, klar, da muss man sich vom Verbandsseite, auch von der DU-Seite auf jeden Fall Gedanken machen. Da ist aber die DTU leider nicht ganz, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen, schuld dran.
Verstehe.
Das ist halt irgendwo, Olympia hat jedes Mal, also du denkst halt immer in diesen 4-Jahres-Zyklen so. Und Olympia hat immer, eigentlich egal bei welchem Verband, immer bringt riesige Umwälzungen mit sich so. Da sind, glaube also das geht da mehren Verbänden so, ohne dass ich da jetzt zu viel Einblicke in irgendwelche sportpolitischen Sachen habe. Aber allein, ich finde immer so dieses, dass die Förderungen ja vergeben wurden, indem du quasi im Voraus Ziele mit dem DOSB ausgehandelt hast. So. Also du planst für 4 Jahre, sagst dann, okay, am Ende dieser 4 Jahre stehen die Olympischen Spiele und bis dahin wollen wir meinetwegen eine Medaille und eine Top-8-Platzierung. Ja. Und es ist irgendwie auf dieser Basis sehr schwer, wirklich langfristig zu planen. So, und dann hast du halt die Olympischen Spiele, und dann wird immer nach den Olympischen Spielen wird so ein Cut gemacht, ne? Und wird geguckt, okay, haben wir unsere Ziele geschafft, ja, haben wir sie nicht geschafft? Haben wir
Medaillen geholt? Nein,
und, okay, genau, und ganz oft werden danach auch irgendwie so personelle Entscheidungen getroffen. Das ist wahrscheinlich in vielen Unternehmen genau das Gleiche, ne? Wenn du, da werden die Quartalzahlen analysiert und irgendwie passt es nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ne, wir reden ja immer so ein bisschen mit Halbwissen auch, dass in erster Linie immer gleich personelle Posten geräumt werden und dass da irgendwo ein Austausch stattfindet. Das, was in gewisser Weise vielleicht auch nicht so schlecht ist, um neue Gedanken reinzubringen. Aber manchmal vermisse ich so diesen Lernprozess. Okay, lass doch mal zurückspulen. Lass nicht mal nur mal den Wettkampftag Olympia betrachten, sondern lass mal gucken, was haben wir denn eigentlich davor gemacht? So, vielleicht auch mal die Athleten sich reinholen, die irgendwie beteiligt waren, und zu sagen, okay, wie lief denn eigentlich eure Vorbereitung? Was lief denn eigentlich gut?
Nicht nur ein Jahr, sondern auch mal 2, 3, 4 Jahre.
Genau. Oder so. Und anhand dessen langfristig zu schauen, okay, wie können wir denn unsere Strategie dahingehend verbessern? Also mir geschieht das, und eigentlich nicht nur in der DTU, sondern vielleicht auch generell mit bestimmt positiven Ausnahmen. Also wir brauchen jetzt ja nicht alles über einen Kamm scheren, geschieht mir das zu wenig. Aber das ist halt wirklich immer, Olympia stellt halt immer diesen riesigen Scharfrichter da. Alles geht bis Olympia und dann bam. Denn werden auch Sportlerkarrieren beendet, viele in Triathlon steigen, viele um auf Langdistanz. Also Trainerkarrieren enden oder wechseln, oder das ist halt irgendwo auch gut, dass es eine Zeit des Umbruchs ist, aber irgendwo denke ich mir halt so,
man misst manchmal Erfolg immer an nur so bestimmten Medaillen oder bestimmten Szenarien und gar nicht so, guck mal, was hätte Dan noch alles erreichen können, wenn er noch mal 4 Jahre Bundestrainer gewesen wäre, unter anderen Bedingungen, unter denen, die er vielleicht als besser empfunden hätte. Weil damals war ja auch das System noch ein ganz anderes, quasi, dass jeder Sportler unter ihm trainieren musste. Mhm. Und das muss man ja schon irgendwie so sagen, wenn man auch so international sich alles anguckt, ist es ja schon, es ist so individuell, Sportler A braucht Trainer B und Sportler C braucht Trainer D und kann mit dem nicht, auch wenn er mit der Beste ist, keine Ahnung, ne?
Ja.
Und da war diese Individualität ja noch überhaupt nicht gegeben und es war alles so zusammengezurrt. Wenn das vielleicht nicht gewesen wäre und nochmal 4 Jahre vergangen wären unter einem anderen System, aber die Chance hat man ja nicht, weil dann wird immer alles gemessen, hast du diese Ziele erreicht, die wir mit dem DOSB ausgehandelt haben? Nein? Okay, dann bist du weg, so ungefähr. Und das wird ja dann auch immer nur auf den Trainer irgendwo projiziert und gar nicht meistens Sportdirektoren oder sowas oder die hinten in diesen Gremien irgendwo dann da hocken, die entscheiden, nee, der Trainer hat es anscheinend mit den Sportlern nicht geschafft oder warum auch immer. Aber ich kenne mich damit auch
nicht. Ja, also klar, natürlich, da haben wir alles Halbwissen. Jetzt kommt natürlich, in Rio kam natürlich noch hinzu, dass durch die Klage von Rebecca Robisch, das war ja auch nochmal so ein Faktor, dass die DTU dann immer sehr negativ in der Presse war und auch den DOSB ziemlich mit in die negative Presse gerückt hat. Und da hatte man auch allein durch die Besetzung von Jörg Bügner, der vorher auch im DOSB tätig war, sich schon personell darüber gefreut, okay, man hat jetzt jemanden, man rückt auf jeden Fall personell, rückt man in den DOSB wieder näher. Also ich glaube, von Funktionärseite hat man da auch versucht, so sportpolitisch wieder an den DOSB sich wieder zu vertragen und näher ranzurücken und hatte da so in der Richtung versucht, die Wunden, die da geschlagen wurden, wieder zu heilen. Aber das wäre auch so eine Geschichte. Also das ist ja jetzt alles nicht wirklich ein Vorwurf, um Gottes Willen, wie konnte man, aber es hat nicht mit den Personen, die irgendwie daran beteiligt waren oder nur in gewisser Weise, vielleicht ein Gespräch stattgefunden und gesagt, okay, was wären denn jetzt Strategien, die wir anpassen? Sondern es sind halt viele Umbesetzungen gekommen und man hat halt versucht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt neue Personen, die machen es hoffentlich besser und Das ist die Frage, ob man so viel schlechter dasteht. Also andere Verbände stehen jetzt auch gerade international im Triathlon stehen auch nicht viel besser da, muss man ganz klar sagen, weil international findet eine Entwicklung statt. Squads, die halt unabhängig vom Verband agieren, werden irgendwie immer dynamischer, werden immer leistungsstärker und ich glaube, da fällt es allen Verbänden schwer, darauf zu reagieren. Aber wird man sehen. Aber so, ja, manchmal wird da die eine oder andere Lektion, glaube ich, nicht gezogen, die man hätte nehmen können. Mhm.
So. Ja, es bleibt spannend, auf jeden Fall. Für die Sportler ist es wahrscheinlich in ihrem jetzigen Prozess erstmal wurscht, weil die jetzt keine Wettkämpfe haben.
Ja, aber ja, das ist wurscht. Ja.
Und klar, weil die ihre Heimtrainer auch eh haben und behalten.
Ja.
Mhm. Ja. Gut. Ja, sportlich geht es aber, glaube ich, auch weiter. Es gab jetzt auch noch ein paar News zu den Wettkampfverschiebungen bezüglich der Weltmeisterschaften über die 70.3 wie auch der vollen Ironman-Distanz. Letzter Stand ist, glaube ich, dass jetzt die WM in Hawaii im Februar stattfinden soll und die 70.3 WM ja wahrscheinlich dann im Februar oder März, so wie ich es gesehen habe. Wobei ich da jetzt so ein paar Sachen gehört habe aus dem neuseeländischen Bereich, dass sie allein von der Regierung her, glaube ich, bis Ende Februar gar keine Großveranstaltung durchführen dürfen. Also wenn WM 70.3, dann erst ab März und weil die wollen natürlich ihr Land clean halten, weil die haben ja extrem niedrige Fallzahlen, also fast gar keine und die sind da super strikt und
wer so schon mal in Neuseeland war, der weiß, wie strikt die so schon sind bei der Einreise. Also da musst du ja zum Teil noch deine Radschuhe putzen, ne? Da wird der Radkoffer aufgemacht oder wenn du da irgendwelche Laufschuhe hast und da hängt vielleicht ein bisschen noch ein alter Schlammklumpen oder irgendwas dran, dann wirst du nicht in dieses Land gelassen.
Wen sprichst du da an? Den Greg oder was?
Oder du musstest auch schon mal Schuhe putzen, kann das sein? Oder
so Nikolaus, ja.
Nee, aber ich kann mich nur an die Aktion am Flughafen immer erinnern, wie krass das halt abging, wie die kontrolliert haben, dass da auch ja nicht irgendwelche Partikel oder irgendwas andere, irgendwelche, wie heißt
ja, irgendwelche Verunreinigungen oder. Ja, oder das war ja genau, aber ist vielleicht ein Punkt, ne, dadurch, dass sie ja schon immer darauf bedacht waren, so ihre eigene Flora und Fauna zu schützen, genau, also dass so dieses Bewusstsein da ist, du schleppst was von außen ein.
Irgendwelche Keime oder irgendwelche Larven oder irgendwas, was wo noch dranhängen kann. Ja. Oder wie die mit Lebensmitteln umgehen. Also da denke ich, da muss ich leider nochmal Franz Löschke hier erwähnen. Da hat er noch am Vortag oder sowas, hat er noch mal Karotten gekauft, war da voll auf dem Veggie-Trip und hatte halt noch ein Kilo oder 2 Kilo Karotten. Und dann ging es halt zum Flughafen und dann hat er halt schon angefangen zu essen. Ne? Und dann sind wir immer näher an den Check-in und an alles da gekommen. Und dann hat er, ich glaube noch in, also wir hatten jeder dann auf einmal eine Karotte in der Hand.
Alle noch. Sponsored by Franz Löschke.
Alle nochmal schön Vitamin A tanken. Und da hat der Franz echt nochmal irgendwie ein halbes Kilo Karotten gegessen, weil die haben auch nicht zugelassen, dass man nur irgendwelche Lebensmittel oder sowas da mitnimmt. Ne?
Also aber das kenne ich auch von anderen Ländern, also dass man da frische Ware nicht einführen darf.
Aber die sind halt also so überkritisch da gewesen. Also wie gesagt, wenn du keine sauberen Schuhe hast, kannst du da nicht einreisen.
Okay, dann kommen wir jetzt von den dreckigen Schuhen zum Ironman Hawaii, weil der sollte ja dann im Februar stattfinden und das wirft jetzt natürlich ganz viele Schwierigkeiten und auch Fragen auf, weil die Qualifikation dazu ist ja noch nicht abgeschlossen. Es sind, glaube ich, nur 1000 Athleten qualifiziert aktuell für die 2020er Version und das heißt, es müssen Plätze aufgefüllt werden und es müssen ja auch Wettkämpfe dafür stattfinden.
Oder du nimmst einfach diese Legacy-Athleten. Yeah.
Genau, das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Da hatte ich nämlich letztens eine Diskussion, dass jetzt wahrscheinlich so vielleicht versucht wird, die Plätze mit diesen Legacy-Athleten aufzufüllen. Das sind quasi die Leute, die über 10 Starts, da gibt es also für diejenigen, die das nicht kennen, wenn man 10 Ironmans gemacht hat, kommt man in so einen Lostopf und wird dann für einen Hawaii-Start dann vorgesehen. Also wenn man nicht sich direkt über Hawaii qualifizieren kann, kann man das über seine Startfolge der 10 Starts machen. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, wie das jetzt stattfindet. Und für die Profis natürlich jetzt auch ein bisschen interessant oder auch schwierig, ja, weil wenn du jetzt natürlich zwei WM-Rennen hast, Hawaii Februar, Hawaii dann später im Oktober, und du dich dann teilweise noch qualifizieren und auch validieren musst, dann kann es sein, dass du vielleicht in einem Jahr 4 Ironman-Rennen machen musst. Aber das ist natürlich die Frage, ja, ob das dann auch so stattfindet. Und da wird es wahrscheinlich irgendwelche Neuregelungen geben, vermutlich. Weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann so ein Rennprozedere durchgeführt werden soll und kann, weil dann sind die Athleten auf alle Fälle nicht im Herr ihrer Kräfte vermutlich. Und bei den Amateursportlern ist es natürlich dann auch ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, man muss ja die Quali-Plätze auffüllen und es stehen einfach die Rennen noch nicht fest. Daher gilt es auch abzuwarten, ob es dieses Rennen im Februar überhaupt so geben wird.
Ja, oder mit den Feldern und mit der Besetzung und in der Stärke, wie man es...
Also ich glaube, die Felder, die werden ziemlich klein werden, oder? Also... im Profibereich jetzt wahrscheinlich nicht, aber so im Age-Group-Bereich.
Oh, aber was bedeutet das dann noch für einen Age-Grouper? Also ich würde mich mega ärgern, wenn ich jetzt qualifiziert wäre und dann würde ich auf keinen Fall diese Option wählen und im Februar. Also da sind erstens auch ganz andere klimatische Verhältnisse. Es wird irgendwie, ja, einen ganz anderen Rennverlauf, Format, wie auch immer geben. Und das ist doch nicht Hawaii.
Ja, ich denke mal, für die Europäer wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich zumindest die Amateure dann für das Oktoberrennen entscheiden, wenn sie die Wahl haben. Ja, und die haben sie dann, glaube ich, bei der Quali für dieses Jahr. Und das wird sich dann, wenn es überhaupt stattfindet, dann auf die Amerikaner beschränken oder halt die halt vor Ort sind oder die, in deren Jahreszeit halt passt, was die Vorbereitung angeht. Aber alles andere ist dann halt schon schwierig vorzubereiten, wenn du jetzt nicht unbedingt Profi bist. Mhm.
Aber Hawaii im Februar, das ist denn, wie ist denn das zu sehen? Das ist denn, was habe ich gehört, windiger, kühler?
Ja.
Also nicht windiger, ganz so.
Frag mal.
Ist nicht so schwül.
Frag genau. Mal die Bedingungen. Ja, der hat seine Tests genau im Februar gemacht, wo alle nur gefragt haben, warum geht er im Februar dahin? Und ja, der wusste es halt schon vorher. Und der ist jetzt.
Verschwörungstheorie? Okay.
Also der steckt genau mit Bill Gates unter einer Decke.
Ja.
Ah ja, und der hat dann die okay, der ist da wieder Wind, so, ja, das jetzt wird einiges klar.
Sanders hat gemerkt, er kann im Oktober einfach nicht gewinnen und hat deswegen dieses Ganze, hat das alles gestartet.
Ja, weil der hat dann ein ganz anderes Sweat Rate und da muss er nicht so viel trinken und dann läuft
hat sich gedacht, rein. So Social Distancing und so, hier mit Swift komme nur ich klar und so, das halten die anderen gar nicht durch in der Vorbereitung.
Naja, aber wie gesagt, es bleibt ja abzuwarten, welche Rennen dieses Jahr in dieser Ironman-Serie überhaupt stattfinden. Aus deutscher Sicht wird ja immer noch darüber gesprochen, dass der Hamburg-Termin auf irgendwann in den September verschoben wird, genauso wie Frankfurt. Und speziell Hamburg wird sehr speziell, weil im Endeffekt dann ein Mega-Event draus werden soll. Die ITU wird ja auch von Ironman veranstaltet und geplant ist, Stand jetzt, dass im Endeffekt dann quasi die ITU stattfinden soll, das Jedermann-Rennen, was ja mit 10.000 plus Athleten ausgetragen wird, plus dem Ironman am Folgetag, also am Sonntag. Also es wird dann ein Festival der Liebe, hätte ich fast gesagt.
Ja, auch irgendwo, aber...
aber es wird halt, also...
Das ist wie eine Meldung, 1. April. Wenn das am 1. April gewesen wäre, hätte man gedacht, krass, ey, was sich da jemand wieder ausgedacht hat, alles an einem Wochenende zu machen und so. Ey, das ist also der größte Scherz.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Den ich gelesen habe, aber irgendwie. Das ist ja wirklich ernsthaft in Planung. Also
Ja, also vorgeschlagen ist es, glaube ich, zumindest. Ich bin mir auch gar nicht
sicher. Vor allem, man muss ja sagen, alle anderen WTS.
Ja.
Ja, gut, klar, die haben halt nur, ich meine, du kannst ja nicht tausend oder unendlich viele, viele Events nachholen. Die werden ja nicht nur Sportevents haben, die haben auch vieles andere. Und, wer weiß, was sich da offiziell noch alles prügelt um die paar Plätze, die jetzt da noch im Herbst verblieben sind. Aber.
Ich muss immer so lachen, weil in Hamburg ist ja glaube ich, schon mit einer der längsten Wechselzonen, ne? Die so generell gibt. Und da wurde ja auch so vorgeschlagen, ja, man muss dann auch die Wechselzone halt dementsprechend, die muss vergrößert werden, jetzt mit den ganzen Corona-Auflagen und so. Ey, willst du dann 5 Kilometer durch Hamburg eine Wechselzone allein irgendwie machen oder was?
Also nee,
was
aber Aber in dem Interview mit dem Ironman Germany-Chef bei Trimark hieß es dann, dass die eine neue Wechselzone haben und dadurch mehr Platz. Ja, da gibt es so Baustellenarbeiten. Das heißt, das Event findet sowieso ein bisschen anders statt wie sonst und hätten da angeblich mehr Platz. Aber ja, mega trotzdem, viel Platz. Ja, aber genau.
Hamburg,
aber trotzdem, trotzdem kannst du dann genau die Masse der Leute, vor allem bei diesem Jedermann-Rennen, wie gesagt, da sind ja 10.000 und mehr Leute irgendwie immer am Start. Sei mal dahingestellt, dass die jetzt alle starten, aber wenn das wirklich so stattfinden soll, wird doch recht voll werden. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran.
Ja, also da würde ich niemals an den Start gehen. Also so auch ich als Person, ich würde sagen, was soll das jetzt dieses Jahr? Was soll das bitte? Sag's doch einfach ab irgendwo.
Also ich habe ja mir auch überlegt, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr in Hamburg zu starten, aber wenn das jetzt hier so stattfinden sollte, ich würde da glaube ich jetzt nicht antreten, weil da hätte ich gar keinen Bock drauf. Selbst wenn Frankfurt im September stattfinden soll, was ja dann überschaubarer wäre mit nur 2.500 Leuten oder so, ja, bin ich mir nicht sicher, ob das dann so Sinn macht. Wobei das jetzt, also rein von der Vorbereitung und vom Wetter her ist es gar nicht das Problem, zumindest bei uns, bei uns hier in Hessen, aber da ist einfach noch zu viel ungeklärt und klar, man sucht jetzt irgendwie krampfhaft Optionen, um halt diesen Termin irgendwo noch zu wahren, aber ja, das wird
auf alle Fälle spannend. Ich muss sagen, ich bin da auch komplett im Zwiespalt so, also ich weiß, gerade wenn du auch diese ganzen Regeln gehört hast, wie das umgesetzt werden soll oder wie man überholen soll und wie man, also denkt sich der Wettkämpfer an mir so, ja Gott, da habe ich ja keinen Bock drauf. Also da mache ich es halt gar nicht. Aber andererseits denkt man sich halt irgendwie schon so, es wäre schon gut, auch für den Veranstalter das einfach zu machen. Ne? Ja, das sind echt so diese zwei Herzen in der Brust, die da schlagen. Und schwierig. Genauso wie man sagt, wäre doch mal cool, die Veranstaltung durchzuziehen. Übrigens, Hamburg wäre das einzige WTS, also selbst Edmonton danach ist ja eigentlich schon verschoben. Oder vorläufig abgesagt. Ich weiß gar nicht, was machst du mit der WTS-Wertung? Ne?
Ja, das ist ein Einzelevent, weil wer darf denn vielleicht auch anreisen? Manche können vielleicht auch, also die dürfen halt gar nicht kommen, je nachdem, in welchem Land welche Beschränkungen.
Also Team-WM könntest du machen, das wäre ein Eintages-Event.
Ja, wenn alle Länder teilnehmen können. Das ist doch auch wieder so eine Sache. Also das macht meiner Meinung nach alles überhaupt keinen Sinn.
Ja,
überhaupt keinen.
Schwierig. Aber also irgendwo
irgendwie versucht noch was anzubieten, was man dann eigentlich auch wieder absagen muss, wenn man mal realistisch ist.
Ach, ich bin da echt, ganz ehrlich, ich weiß es da auch, also auch nicht besser, ganz ehrlich. Also irgendwie, ich weiß es einfach nicht besser. Also ich weiß sonst eigentlich alles irgendwie besser, aber da weiß ich es einfach nicht besser.
Ach, wir werden sehen.
Weil irgendwie, man hat ja auch so Verständnis, dass es irgendwo, ich weiß es, ich bin da einfach ratlos. Einfach ratlos.
Ja, bleibt spannend, gilt es abzuwarten, definitiv. Mir ist jetzt noch eine Sache ins Auge gefallen, ein schöner Kommentar vom Holger Lüning, kennt ihr den?
Ja.
Schwimmtrainer aus Frankfurt, schreibt ja auch für Trimark, hat ja eine Webseite docswim.de und da kam jetzt vorgestern oder so, interessanter Kommentar mit dem mit der Überschrift Die Entsportlichung der Gesellschaft, also eine Leseempfehlung. Finde ich total interessant geschrieben, auch gut geschrieben, ganz klar. Und ich zitiere mal einen Auszug. Die Krise zeigt den wahren Wert des Sports in unserer Kultur. Es gibt ihn nicht. Wann ist bei Ihnen eine neue Sporthalle, ein Sportplatz oder gar ein Schwimmbad gebaut worden? Wann hat sich die Situation für den Sport verbessert in den vergangenen 10 Jahren, welche von den höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten geprägt waren? Weder die Politik noch die Privatwirtschaft scheinen ein Interesse daran zu haben, der Pflicht nachzukommen, den Menschen etwas zu geben. Soziale Verantwortung hat man das mal genannt. Also, das war jetzt so ein kleiner Ausdruck. Schaut euch den Text mal an, liebe Zuhörer. Finde ich total gut geschrieben. Trifft so ein bisschen Kern. So ein bisschen, so viel zum Thema Schwimmen. Und Schwimmen ist auch ein Thema bei uns in Hessen zumindest. Wahrscheinlich ab 1. Juni dürfen vereinsbetriebene Bäder öffnen. Es hängt auch so ein bisschen auch von den Städten und den Kommunen ab, aber das so der Stand. Ich weiß, aus Baden-Württemberg ist man da momentan extrem strikt. Also da ist alles zu. Also selbst die öffentlichen Gewässer dürfen nicht betreten werden und soll auch noch eine Weile so bleiben. Wie schaut es bei euch in Wiesbaden aus? Habt ihr da eine Meldung bekommen?
Ja, auch 1. Juni darf
im Verein. Aber wie genau das jetzt umzusetzen ist und alles, das muss jetzt halt geguckt werden, wie diese Hygieneregelung.
Also ich sag mal so, ne, über, bei den Abstandsregeln, die ja vom Fischschwimmen gelten, können wir unser normales Frühwassertraining so nicht durchführen. Mit bis zu 8 Leuten auf einer 25-Meter-Bahn schaffen wir nicht.
Es darf ja noch nicht mal überholt werden, ne? Also wer dann mit mir schwimmt auf einer Bahn, hat echt Pech gehabt, muss ich sagen.
Naja, wobei man ehrlicherweise sagen muss,
da gibt es noch andere, aber das ist sehr schwierig.
Aber es gibt Sonderregelungen. Also ich habe jetzt von den Schwimmern oder von den Triathleten aus Worms erfahren, die praktizieren schon Schwimmtraining seit einiger Zeit und die dürfen, glaube ich, immer zu viert ins Bad und dann jeder eine Bahn. Und das ist auch, glaube ich, ein Vereinsbad bei denen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Mhm. Am OSP Saarbrücken wird ja auch schon trainiert, so was ich jetzt vom Herrn Nieschlag gesehen habe und von Frau Anne Haug. Und auch in Fräulein.
Nein.
Und auch in Bayern, am Stützpunkt in
Nürnberg.
Wo schwimmen die?
Nürnberg.
Ja, wird auch schon geschwommen.
Ja, also aber, das ist natürlich, ich sag mal so, diese Stützpunkte, das ist schon relativ schnell und geht auch gut, gerade in Saarbrücken, ey, das ist ja, die haben ja da wirklich Platz ohne Ende, das muss man ja also schon ganz klar sagen.
Aber der Breiten.
Der Breitensport. Wobei, man muss auch sagen, also Breitenschwimmsport und der Nachwuchs, der jetzt nicht, der so etwas unterhalb des Kadersystems irgendwie, vor allem unterhalb des Nationalkaders ist, den trifft es hart. Also ich sag jetzt mal so, unsere Jugendgruppe, die springen ab und zu mal, keine Ahnung, in dem Fluss, der gerade bei ihnen in der Nähe ist, für ein paar Minuten, aber das war es dann auch. Also die durften ja noch nicht ins Wasser.
Ja, und man muss halt auch mal auch im Schwimmsport die Kinder, Schwimmkurse oder sowas, das ist alles quasi nicht durchführbar erstmal. Und da hat ja auch Holger Lüning jetzt in dem Artikel, den du eben erwähnt hast, dass denen wird komplett die Möglichkeit genommen. Ne? Es können immer weniger Kinder schwimmen, es wird immer weniger auch gefördert. Und die leiden ja jetzt auch noch am meisten unter diesen.
Ja, und da findet am wenigsten Diskussion statt, ne? Also wir haben natürlich Diskussion Öffnung Bundesliga, wir haben die Diskussion von so privatisierten Mega-Events, auch im Triathlon. Aber
der Breitensport, der bleibt.
Ja, Breitensport und organisierter Vereinssport, also gerade in Perspektive auf Jugendarbeit, ist halt schwer.
Aber gut, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Die Aussage war, glaube ich, gestern von dem Bodo Ramelow, Thüringen, die jetzt komplett alle Corona-Maßnahmen stoppen wollen oder
über Bord werfen.
Nee, die werfen sie nicht über Bord. Sie machen das Maskentragen jetzt nicht mehr zur Pflicht.
Ja,
und dann nur oder auch nur.
Man kann sich wieder mit mehreren Leuten treffen und also alles.
Aber man muss ja schon fairerweise sagen, dass die ersten waren, die das ja auch ganz krass als Pflicht eingeführt haben. Und ja, also irgendwo Erfolg hatten. So das.
Trotzdem, ich meine nur, wie schnell geht etwas, ne? Eine Woche so, die nächste kann schon wieder komplett anders sein. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal so dahingestellt. Ich will das jetzt auch gar nicht werten. Aber wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören, wer weiß, was dann wieder los ist. Ne?
Ja, das sowieso. Da muss man flexibel bleiben.
Wundervoll.
Und schnell mal umbuchen, die Tickets.
Oh ja, zum Glück habe ich hier meine Urlaubsreisetickets in die Bahamas immer noch on hold und mal schauen, ob die dann durchgeführt werden, aber ich glaube es ja fast nicht. Aber ich habe gesehen, ich habe mir für Mallorca einfach mal spaßeshalber geguckt, im September.
Oh.
Und gab es Flüge für 40 Euro über Ryanair, aber von Malta Air halt ausgeführt oder durchgeführt, also ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, also keine Ahnung, das wird auf alle
hoffentlich
Fälle.
Hoffentlich nicht. Keine spottbilligen Flüge mehr. Das muss aufhören, diese Wochenendtourismus.
Das muss wieder ein Luxus werden.
Das, genau.
Das muss ein Privileg werden, nur für elitäre Kreise.
Profi-Triathleten.
Genau, ja. Weil die so viel Geld verdienen, ja.
Gut.
Naja.
Ich würde sagen,
Klappe zu,
das war unser wilder Ritt.
Bisschen querbeet heute, aber glaube ich ganz witzig.
As always.
Gerade du, Horst. Ich fand, du hast heute
echt. Ah, danke. Die Spaßbremse war mal witzig, alles klar.
Ja. Insofern, lieber Hörer, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.
Adios.
Adios, ciao, ciao.